Es freut mich, dass wir unser Studium in der Apostelgeschichte fortsetzen können. Und wir schlagen heute ein Kapitel auf, das nicht das Schönste und Erfreulichste ist, aber eines der lehrreichsten für uns heute. Es ist die Verhaftung und die Gefangennahme des Paulus in Jerusalem. Kann man auch als Gefangener das Evangelium verkündigen? Der Paulus beweist es, dass er als ein Gefangener keinen Stopp hat und aufhört zu sprechen von Christus, der ihn befreit hat. Er ist nicht aufhaltbar, auch nicht von seinen Ketten. Und durch die Gnade, die ihm Gott gibt, kann er das Evangelium verkündigen vor Königen und bis hin zum Kaiser Nero. So ein Mann wie der Nero bekommt eine Chance, errettet zu werden durch seinen besten Diener, den Gott damals hatte, den Apostel Paulus. So schauen wir uns die Geschichte an, wie es zur Verhaftung kam. Wir lesen ab Kapitel 21, Vers 17. Da wir nun gen Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gerne auf. Des anderen Tages aber ging Paulus mit uns ein zu Jakobus und kamen die Ältesten alle dahin. Und als er sich gegrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott getan hatte unter den Heiden durch sein Amt. Da sie aber das hörten, lobten sie den Herrn und sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, wie viel tausend Juden sind, die gläubig worden sind, und sind alle Eiferer über dem Gesetz. Sie sind aber berichtet worden wider dich, dass du lehrst, von Moses abfallen alle Juden, die unter den Heiden sind, und sagest, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden, auch nicht nach dieselbigen Weise wandeln. Was denn nun? Aller Dinge muss die Menge zusammenkommen, denn sie werden's hören, dass du gekommen bist. So tue nun dies, dass wir dir sagen. Apostel Paulus kommt und zeigt sich den leitenden Geschwistern und dem Jakobus sofort. Er berichtet von dem, was Gott getan hat in den Ländern, wo er war. Er überreicht das Geld, die Almosen, die er gesammelt hatte für die Gemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde freuen sich, sie loben Gott über die Berichte des Paulus. Aber es folgt ein Aber. Sie loben sich auch oder sie zeigen, wie viele Juden doch zum Glauben gekommen sind. Aber sie sagen, diese Juden, es verbreitet sich ein Gerücht, dass du sie abfallen tust vom Gesetz Moses und diese Brüder alle eifern über dem Gesetz. Ja, auch die Juden, die Christus gekreuzigt haben, haben geeifert über dem Gesetz. Aber das ist nicht der Eifer, der aus der Gesetzmäßigkeit kommt, das heißt, dass jemand sich von Gott die Information holt und umsetzt, sondern es ist ein Eifer über dem Gesetz, wo man andere zwingen will, dass sie das Gesetz des Moses halten. Das ist ein Eifern, das kommt nicht von Gott, auch wenn es Brüder sind, die in der Gemeinde sind. Paulus sagt nichts zu diesen Vorwürfen, zumindest finden wir es nicht. Und er lässt sich, wie ich denke, einschüchtern. Er nimmt den Rat, den ihm die leitenden Brüder geben, an, damit er etwas tut, praktisch, damit sie sagen, schaut, all die Gerüchte sind falsch. Jetzt muss ich die Frage stellen, muss ich auf Gerüchte reagieren? Muss ich auf Anschuldigungen reagieren? Und ich habe vom Heiland gelernt, dass er das nicht getan hat. Über mich gab es viele Gerüchte. Es gab auch Anschuldigungen. Aber ich habe mich um die Gerüchte nicht gekümmert und habe mich nicht gemeldet gegen Anschuldigungen, die gegen mich gemacht wurden. Ich bin bereit, auf Fragen zu antworten. Ich bin bereit, wenn mich jemand etwas fragt, was ich tue oder nicht tue. Aber wenn jemand mich schon anschuldigt, dann hat er mich doch schon gerichtet. Was soll ich da noch antworten? Worüber soll ich mich da noch rechtfertigen? Und hier kommen die leitenden Brüder, weil sie ja Frieden wollen, weil sie Einheit wollen und sagen, Wir wollen doch diese Einheit und offensichtlich um jeden Preis, auch um den Preis des Kompromisses, wollen sie die Einheit und tun den Paulus etwas tun, was er überzeugt ist und was er weiß, nicht mehr gültig ist. Der Paulus schreibt in Korinth, kurz bevor er zurückkehrt nach Jerusalem, nach seiner dritten Reise, den Brief an die Galater. Und er hat eine klare Sprache dort, inspiriert vom Heiligen Geist, spricht er unmissverständlich, dass er ein Gottesdiener ist und kein Menschendiener. Und er will Menschen nicht mehr gefällig sein. Aber hier kommt er zu den leitenden Brüdern. Den Galatern schrieb er, denen, die er zum Glauben geführt hat, das waren seine Kinder. Aber jetzt hat er eine Autorität, die über ihm ist, sozusagen als Gremium. Und anstelle hier seinen Mann zu stehen, lässt sich der Paulus überreden. Und er tut etwas, was keinen Sinn macht. Er tut etwas, das das Evangelium nicht fordert und nicht enthält. Wir haben die Geschichte gesehen, dass als die Heiden gläubig wurden, hat man sich damals unter der Führung des Heiligen Geistes vor einigen Jahren in Jerusalem geeinigt, dass man die Heiden nicht einer neuen Prozedur unterstellt, dass sie das Gesetz Mose, das Zeremonialgesetz, nicht übernehmen müssen. Sie müssen nicht beschnitten werden, nur dass sie sich von dem enthalten, was Götzendienst oder Opfer ist, was Fleisch anbelangt, das Blut anbelangt, die Dinge, die sowieso ewig sind, die man nicht nimmt, und der Hurerei, was das Abhängigkeitsgesetz, was das Grundgesetz beinhaltet. So, sie waren nicht ohne Gesetz. Aber es war das Gesetz, was nicht mehr gültig war, das heißt, ersetzt worden war durch bessere Gesetze, weil jetzt ein anderer hohe Priester da ist und ein himmlisches Heiligtum geweiht ist, nicht mehr ein irdisches. Und jetzt haben wir zwei Klassen in dieser Gemeinde Christi. Die einen sind durchs Evangelium befreit worden, ihrem Heidentum, aber sie müssen sich nicht beschneiden. Und jetzt haben wir die anderen, die auch befreit werden sollen vom Evangelium, die müssen sich aber beschneiden, weil sie Juden sind. Wie wenn vor Gott die Geburt eines Menschen was zählen würde. Das heißt, wie wenn die Herkunft etwas ausmachen würde, wo wir doch alle aus Adam kommen und alle mit einer in Unfähigkeit, Gott zu vertrauen, auf die Welt kommen. Alle im selben Zustand. Nicht einer kommt sehend zur Welt. Sie sind alle blind. Sie sind alle gefangen. Sie sind alle zerschlagen und arm. Keiner ist es nicht. Deshalb zählt es doch nicht, wie ein Mensch geboren wird, in welche Familie er auf die Welt kommt, sondern es zählt, ob er durch das Evangelium befreit wird aus der geistigen falschen Abhängigkeit. Aber es zeigt sich, dass schon damals, als Jesus kam, er große Mühe hatte, seinen Jüngern zu zeigen, dass er gekommen war und er leiden musste und zum Kreuz gehen. All das war nicht in ihren Köpfen. Er sagte es ihnen etliche Male, es kam nicht durch. Er versuchte ihnen etliche Male zu sagen, dass sie nicht nach der höchsten Position streben sollten. Aber siehe da, er ist kurz vor der Kreuzigung, bei dem letzten Abendmahl, da streiten sie, wer ist und wird der Höchste im Königreich sein. Es ist so, wie wenn er zu tauben Ohren gesprochen hat. Und jetzt müssen wir Gott doch eine große Geduld anerkennen. Er, wie unser Heiland, hat große Geduld gehabt mit seinen Jüngern. Als sie dann nach der Auferstehung vom Heiligen Geist erleuchtet worden sind, da kam die Wahrheit und das Licht. Aber es kommt wie am Morgen. Es beginnt mit einer Morgenröte, bis es zur völligen Helligkeit des Tages kommt. Und auch hier leitet Gott seine Gemeinde, aber er sieht, wie große Not sie hat, das Licht zu erkennen. Und so ist auch die erste Gemeinde eine Gemeinde, die noch nicht völlig angekommen ist ans Ziel. Sie beginnen wohl gut. Und der Geist Gottes wirkt an ihren Herzen. Und das Konzil zu Jerusalem ist noch eine gute Sache, die Gott führt. Aber dann passiert etwas dadurch, dass die Gemeinde wächst, dass die Juden dazukommen, die gläubig werden. Aber die bringen mit sich nicht, dass sie sagen, wir müssen das Alte wegtun, sondern sie sagen, wir müssen nur zu dem Neuen noch was hinzufügen. Und so blieben sie eiferer am Gesetz. Und nicht umsonst sagt derjenige, der treue Zeuge in Offenbarung 3 über diese erste Gemeinde, diese erste Zeitperiode der Gemeinde Gottes, dass sie ihre erste Liebe verlassen hat. Und was ist die erste Liebe? Es ist, dass sie nicht an Gott festgehalten haben im Vertrauen, sondern sich nach Menschen gerichtet haben. Weil das ist das Problem. Warum das Ganze? Weil sie menschenabhängig wurden. Das heißt, sie haben sich nicht wirklich gelöst aus der Menschenabhängigkeit. Es kann keine zwei Klassen in der Gemeinde Gottes geben. Wir sind alle und kommen aus derselben Situation. Deshalb gilt das Evangelium in gleicher Maßen für alle. Und wenn die Heiden sich nicht beschneiden müssen, dann muss auch ein Jude sich nicht beschneiden. Und wenn die Heiden sich von dem fernhalten sollen, dann kann auch der Jude sich von dem fernhalten. Aber das sind Dinge, die sowieso allgemein klar sind, dass man sie als gläubiger Christ nicht tut. Die Menschenabhängigkeit, sie ist die Wurzel allen Übels. Durch sie haben wir die Ketten, die ein Mensch hat. Und es sind die geistigen Ketten. Sie kommen alle aus der Geschöpfabhängigkeit, der Grund jeglicher Gefangenschaft. Luzifer vertraut sich selbst. Er als Geschöpf denkt, er kann aus sich selbst leben. Die Engel, die ihm nachfolgen, vertrauen Luzifer. Sie nehmen ihr Vertrauen vom Schöpfer weg auf das Geschöpf. Eva vertraut der Schlange. Adam vertraut seiner Frau. Abraham vertraut seiner Frau und er vertraut den Königen aus Ägypten und sagt nicht die Wahrheit, sondern lügt, dass seine Frau seine Schwester ist. Es war eine Halbwahrheit, aber er sagt sie. Und wie handelt Gott mit ihm? Gnädig. Trotzdem, dass Abraham der Mann war, den Gott sich gesucht hatte, so sehen wir, dass auch der Abraham ein Wachstumsprozess durchmachen musste. Er geht aus Ur in Chaldea aus, er folgt im Vertrauen Gott, aber er wird geprüft und er merkt, dass doch sein Vertrauen noch nicht komplett auf Gott ist. Erst als Gott ihm das verlangt zu opfern, was sein Kostbarstes war, dass der Sohn der Verheißung, erst da beweist Abraham seinen Glauben, dass er vollkommen wurde. Da hat er seine Frau nicht gefragt, ob er den Sohn nehmen soll. Er sagt ihr nichts, sondern er sattelt seinen Esel und er verlässt das Haus mit seinen Dienern, dem Worte Gottes gehorsam zu sein. Das ist der Abraham, den Gott sich ausgebildet hatte und Gott sei Dank ihn uns vorgestellt hat als einen, der unterwegs sein Vertrauen noch nicht fest war, aber dessen Vertrauen fest wurde. Isaak vertraut nicht Gott, wer der Erstgeborene ist oder wem er den Segen geben soll, sondern er vertraut seinem Sohn. Jakob vertraut nicht Gott, sondern er vertraut seiner Mutter. Und so geht seine Geschichte immer im Vertrauen. Er vertraut dem Esau, er vertraut dem Laban. Und so finden wir ständig ein und dasselbe. Moses, der große Mann Gottes, der so lange mit Gott geht und lebt, wird zu seinem letzten Test gerufen. Und anstelle Gott zu vertrauen, dass Gott wohl an der Führung seines Volkes ist, erhebt er sich und macht sich selbst zum Führer, macht sich selbst und will dem Volk helfen und sieht nicht, dass er dadurch dem Volk vertraut. Gott musste und konnte nicht diese Sünde übersehen, weil es ist die Ursünde, es ist das sich nach Menschen orientieren, sich nach einem Geschöpf orientieren, sich ablenken lassen von dem Weg und sich nach einem Geschöpf nehmen, das ist die Ursünde, das ist die Sünde. Moses vertraut dem Volk und es kostet ihn, dass er sterben muss. Und Gott sagt, es gibt keinen anderen Weg. Es braucht die Konsequenz. Hat er ihn vergeben? Ja. Und dennoch gibt es eine Konsequenz. Unsere Krankheiten sind keine Strafe. Sie sind eine Offenbarung. Sie sind nicht da, damit sie uns sagen, Gott hat dich verlassen. Dass Moses stirbt, ist kein Beweis, dass Gott ihn verlassen hat. Aber er stirbt aufgrund seiner Menschenabhängigkeit, aufgrund aller unserer Krankheiten entstehen. Aufgrund der Menschenabhängigkeit dieses Übels, das wir gar nicht anders können, weil wir ja so geboren werden. Das ist die Konsequenz, aber es ist keine Strafe. Es muss sein. Gott kann alles vergeben und er vergibt uns, weil die Krankheit kommt ja nicht aus einer bewussten Sünde, auf etwas, wo wir uns überhaupt Rechenschaft geben. Wir wollen das Gute, so wie die Leiter in Jerusalem. Sie wollen das Gute, sie wollen den Frieden, aber sie erkennen nicht den faulen Kompromiss, weil das Evangelium sie noch nicht durchdrungen hat. Weil sie noch nicht an den Boden gekommen sind, den das Evangelium erreichen muss im Herzen der Menschen. Aber Gott muss es erreichen und er wird es erreichen mit seiner siebten Gemeinde, mit seiner letzten Gemeinde. Mit uns muss er an die tiefsten Tiefen kommen. Das Evangelium muss sein Werk tun an uns, bis es uns vollendet. Elia, der große Mann Gottes, der aus Vertrauen lebte, ihm wurde Gott nicht offenbar, er lebte anhand, also bevor er betete für die Hungersnot. Er nahm sie aus dem Wort Gottes. Dieser große Mann kommt und hat einen großen Sieg. Und jetzt, nach diesem großen Sieg, vertraut er Isabel. Ist das verständlich? Fast nicht. Und dennoch ist es dort geschrieben. Und es ist eine Ermutigung für uns, dass wir wissen, man kann nicht auf einmal alle Tücken seines Irrtums sehen. Man kann nicht auf einmal frei werden und so Gott dienen, wie man will. Das Evangelium braucht seine Zeit, um das Herz zu verändern. Elia war einen weiten Weg gegangen, aber jetzt sollte er vor der Gefangenschaft geprüft werden, wird er stehen gegenüber denen, die ihn verfolgen? Weil bis jetzt war er ja behütet worden von Gott. Warum vertraut er Gott nicht in dieser Stunde und hastig flieht er um seines Lebens? Diese Geschichte von Elia hat mich schon immer beeindruckt. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass auch ein großer Mann wie Elia in einer schwachen Stunde oder dann, wenn Gott wirklich alles zurücknimmt, dass man sieht, was in seinem Herzen ist, dass dieser Mann erkennt, dass da in seinem Herzen noch Dinge sind, die sind nicht an Gott geheftet, sondern in Menschen vertrauen. Hat Gott ihn verlassen? Sicherlich nicht. Er lässt ihn gehen. Und erst hier offenbart sich Gott in ihm in einer außergewöhnlichen Weise. Elia wird gesandt und Elia wird vergeben. Aber das Werk, das Gott hätte tun können durch Elia, der Reformation, die 7000, die warteten darauf, dass sie endlich mit ihm zusammen das ganze Volk reformieren, kam nicht zustande, weil der Kapitän, den durch den Gott es machen wollte, im Glauben versagt hat, nicht in Werken. Was können wir dem Elia vorwerfen? Was ist schlecht zu laufen für dein Leben? Es ist es nicht. Aber ihr seht, der Paulus ist nicht gelaufen für sein Leben, aber als es ging um die Gemeinde und um den Frieden der Gemeinde, war er plötzlich bereit, den Kompromiss einzugehen. Hätten sie ihn verlangt, zu sterben, so hätte er das ohne weiteres getan. Aber hier geht er einen Kompromiss ein, um den Frieden in der Gemeinde zu wehren. Und der große Paulus muss feststellen, dass er nicht richtig gehandelt hat. Als er dort gefangen ist und entmutigt ist und Gewissensbisse hat, da kommt Gott zu ihm, so wie zu Elia, und er sagt dem Paulus: Mach dir keine Gedanken. Ich werde dich nach Rom bringen und du musst auch in Rom für mich zeugen, so wie das er ursprünglich vorhatte. Sicherlich wusste Paulus nicht, dass er in Ketten dahin gehen sollte, aber Gott verheißt seinem Diener, auch wenn er versagt, dass er ihn nicht verlässt. Es sind nicht Versagen von, ich sage jetzt mal, dass jemand Ehebruch macht oder dass jemand irgendwelche äußerlichen Dinge tut, die böse sind. Weil was Paulus getan hat, war doch nicht böse. Und dennoch war es gegen das Evangelium. Dennoch war es im Kern die Ursünde, die uns nach Menschen uns orientiert und auf Menschen vertraut. Deshalb, als Elia floh, tat er doch nicht etwas Großes. Er hat nicht, wer weiß was, Böses getan, aber er tat das, was die Ursünde ist, nämlich das Vertrauen auf Menschen. Er vergisst, dass sein Leben nicht abhängig ist von Isabel. Aber Gott ermutigt seinen Propheten und er rehabilitiert ihn, er macht ihn wieder, dass er Gott vertraut. Und hätte er Gott nicht gelernt, völlig zu vertrauen, hätte er ihn sicherlich nicht in den Himmel genommen, ohne dass dieser Mann den Tod sieht. Petrus, die Geschichte dort in Ephesus, in Asien, in Galatien, wo die Brüder gekommen sind zusammen und Petrus heuchelt und Jakobus, er weist ihn zurecht. Das war bevor der Gefangennahme in Jerusalem. Ihr seht, wie schnell ein Mensch sich nach Menschen orientieren kann. Es geht in Millisekunden. Und wir hätten viele andere Geschichten zu sehen. Es ist immer und immer derselbe Grundsatz. Es gibt nur zwei Quellen des Vertrauens. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, woher man nehmen kann, nach wem man sich orientiert. Wir als ein Geschöpf müssen uns orientieren. Deshalb hatten wir in unserem Geist das Vertrauen. Ohne Vertrauen können wir nichts tun. Deshalb nehmen wir durch Vertrauen von Gott. Und unsere Entscheidungen sind nichts anderes als das Geben. So, Vertrauen ist Nehmen, Entscheiden ist Geben. Das tun wir dann, weil jede Tat, die wir tun, jede Entscheidung, die wir treffen, beginnt mit Vertrauen, weil man muss sich irgendwo orientieren. Die Leiter der Gemeinde haben sich an den vielen tausend Juden orientiert und gesagt, wir können diese doch nicht enttäuschen, Paulus. Wir können doch nicht diesen irgendwo dagegen sprechen. Und wir müssen das Gerücht vor diesen Menschen, wenn sie alle zusammenkommen, und sie werden alle zusammenkommen, weil es wird sich rumsprechen, dass du hier bist, wir müssen sie befriedigen, dass es nicht wahr ist. Das ist Orientierung. Das ist Vertrauen, dass man sich orientiert. Und der Paulus geht die Sache ein. Man orientiert sich. Man gibt dem Menschen und der Umwelt. Die zweite Quelle, es gibt nur eine. Das ist der Luzifer, die Menschen und die Tiere. Ja, sie sind eine Quelle. Jeder, der von einem Geschöpf nimmt, muss aufhören, von Gott zu nehmen. Und somit nimmt der Mensch von einem Menschen. Und dieses Nehmen, dieses Orientieren nach Menschen, nach den vielen Juden, nach der hohen Stellung dieses Menschen ist die Ursünde. Ich bin im Kommunismus aufgewachsen und die Menschenverehrung war dort gang und gäbe. Der große Sohn des Volkes, das war der Parteileiter. Und man hat ihn gelobt und geehrt und so weiter. Wie einen Gott hat man ihn angebetet. Und wenn ich heute sehe, dass wir als Menschen einen Präsidenten einer Kirche oder auch wenn ich den Papst nehme, wir beten diese Menschen an und orientieren uns nach ihnen. Was für eine Katastrophe. Menschen orientieren sich nach Menschen, anstelle auf Gott zu vertrauen. Das ist das Problem. Hier wird sich die Gabel, hier ist die einzige Möglichkeit der Sünde oder nicht der Sünde, im Vertrauen auf Gott oder im Vertrauen auf Menschen. Und da wir alle geboren werden mit dem Vertrauen auf Menschen und ohne Vertrauen auf Gott, muss das Evangelium uns dahin bringen, dass wir das Vertrauen auf Menschen streichen und das Vertrauen auf Gott tun. Dann sind alle unsere Entscheidungen richtig. Weil die Entscheidung ist eine Folge des Vertrauens. Und das müssen wir verstehen. Wir, die wir in der letzten Zeit leben, müssen zur völligen Erkenntnis des Evangeliums kommen. Wir können nicht dort stehen bleiben, wo Luther stehen geblieben ist oder Zwingli oder Wesley oder wie sie alle heißen. Wir können auch noch nicht dort stehen bleiben, wo in unserer Gemeinde als Adventisten A.T. Jones und Jones Wagner oder der Dr. Kellogg angekommen waren. Wir können nicht bleiben bei einer Erkenntnis, die nicht uns führt zur völligen Vertrauen auf Gott. Wir müssen dahin kommen. Und ich denke, Gott hat sich unser erbarmt und gibt uns klar und deutlich den Punkt zu verstehen. Es ist immer die Menschen, das auf Geschöpfe vertrauen, das Übel aller Übel. Jede Krankheit kommt, weil man auf Menschen vertraut. Weil man auf Tiere seine Quelle macht. Es gibt keine andere Sünde. All das, was wir hier tun, alle unsere Entscheidungen entstehen aus Vertrauen. Und ist es das Vertrauen auf Gott, kannst du nie eine falsche Entscheidung treffen. Und wir lesen hier bei diesem Treffen in Jerusalem nicht, dass sie gebetet haben und gefragt haben, Gott, wir haben dieses Vorurteil, wir haben diese Vorwürfe, was sollen wir tun? Nein, die leitenden Brüder haben schon einen Plan geschmiedet. Passiert das heute nicht auch so? Dass wenn einer nicht konform ist, dann hat man schon einen Plan, wie soll man alle zur Konformität bringen, weil man muss die Einheit um jeden Preis erzwingen. Das ist Kompromiss. Das ist Menschenabhängigkeit. Und solange diese Menschenabhängigkeit da ist, sind wir nicht gottabhängig. Und das wird jedem das Genick kosten. In dem Buch Der große Kampf, in dem Kapitel Die Heilige Schrift, eine sichere Führung und Leitung, zeigt dort ungefähr in der Mitte des Kapitels, dass die meisten Menschen fallen werden, weil sie sich nach den Leitern orientieren. Es muss nur ein großer Guru sein, es muss nur jemand sein, den man ehrt. Der macht dann nur noch den Mund auf und wenn er den Mund aufgemacht hat und irgendetwas über jemanden sagt, dann wird das geglaubt, das wird nicht mehr geprüft, weil dieser Mann steht schon als geprüft vor uns da. Wir sind und gehorchen Leitern. Wir müssen die Leitung einer Institution des Staates und der Gemeinde respektieren. Wir gehen nicht dagegen vor. Aber wir müssen die Leiter auch nicht korrigieren. Das auch für viele ein Fallstrick ist, weil es, wenn ich die Leiter korrigiere, mache ich mich von ihnen abhängig. Oder ich zeige dadurch meine Abhängigkeit. Ich muss sie nicht korrigieren. Ich kann alles stehen lassen. Ich muss nur für mich entscheiden, ist das, was von den Leitern kommt, von Gott oder nicht? Tue ich jetzt das oder tue ich es nicht? Weil das, was ich tue, muss und kann ich nur allein verantworten. Niemand kann es außer mir tun. Deshalb ist es entscheidend, dass wir unser Vertrauen erkennen, auf wen es gerichtet ist. Und die Krankheit, die Not offenbart es. Und dann können wir sehen, wäre Moses nicht in die Not gekommen, hätte er nicht gesehen seine Not, dass er dort immer noch nicht ganz frei ist. Elia hätte nicht gesehen seine Not und so weiter. Abraham hätte nicht gesehen seine Not. So kostet es die Gemeinde, dass die Gemeindeleiter und der Paulus sich von den Gemeindeleitern abhängig macht, dass der größte ihrer Verkündiger jetzt gefangen genommen wird. Ja, das Werk, was Gott vorhatte, kann jetzt so nicht mehr vorgeführt werden. Es wird auf einem anderen Weg dennoch erfüllt. Aber es ist einer, den wir uns merken sollen, ein falscher ist. Und wir wollen ihn nicht wiederholen. Es gab genug Wiederholungen ein und desselben Prozesses. Wir müssen in diesen Tagen ihn unterbrechen. Wir müssen den Menschen dahin kommen. Wir müssen verstehen, den Segen und den Fluch. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und des Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Das ist Sünde. Das ist Sünde. Wer in seinem Herzen vom Herrn abweicht, und in seinem Herzen haben wir diese einzige Bindung, und diese einzige Bindung ist Vertrauen. Der wird sein wie die Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Lande, da niemand wohnt. Das ist das eine und das andere. Das sind die zwei Wege. Es gibt keinen dritten Weg, es gibt nichts dazwischen. Und das Evangelium muss uns befreien aus jedem Vertrauen auf Menschen und Tiere und auf den Teufel. Wir müssen in das Vertrauen zu Gott kommen. Und das muss komplett sein. Deshalb studieren wir heute die Geschichte der Apostel, damit wir ihre Fehler nicht wiederholen. Gott hat sie niedergeschrieben, dass doch endlich eine Generation kommt, die alles richtig tut. Das heißt, die wächst im Glauben und dahin kommt, dass das Vertrauen komplett ist. Ja, die mit Christus stehen auf dem Berg Zion, sie sind komplett frei, weil es steht von ihnen in Offenbarung 14, Vers 12, dass sie haben die Geduld der Heiligen und die halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Weil die Gebote Gottes und der Glaube Jesu und die Geduld der Heiligen kommt und ist eins, wem ich vertraue. Sie alle vertrauen komplett auf Gott, deshalb sind sie geduldig. Sie können alles tragen. Sie vertrauen komplett auf Gott, deshalb halten sie das Gesetz, weil jeder, der von Gott nimmt, erfüllt das Gesetz ohne Wenn und Aber. Und wodurch erfüllen sie das Gesetz? Das Einzige, was in unserem Herzen als Bindeglied nach außen ist, ist das Vertrauen. Und ist unser Glaube gefestigt an Gott, holen wir unsere Orientierung von ihm, kann nichts mehr passieren. Dann können wir das Licht der Welt werden. Dann kann uns Gott setzen vor alle Menschen, so wie er seinen Sohn gesetzt hat, in die größte Not, und die ganzen Menschen damals haben erkannt, das ist Gottes Sohn. Und sie müssen uns erkennen als seine Kinder, dass wir seine Kinder sind, weil wir seine Liebe komplett ausstrahlen, weil unser Vertrauen auf ihn allein gefestigt ist und wir uns nicht nach Menschen orientieren. Nein, wir verstehen den Fluch Gottes. Es ist der Fluch, sich auf Menschen und auf deinen eigenen Arm, seine Kraft verlassen. Und das bedeutet, in seinem Herzen vom Herrn weichen. Möge Gott uns die Gnade geben, weil wir müssen alle alleine stehen, dass wir uns allein auf Gott verlassen, dass wir wissen, wie wir umgehen sollen mit den leitenden Brüdern oder mit denen, die unter uns sind oder mit wem auch immer, dass wir uns nicht orientieren nach Menschen. Wir berücksichtigen alle Dinge, aber wir gehen ins Gebet und dann, wenn wir wissen, was wir tun sollen, stehen wir zu dem, was wir tun, egal was es kostet. Und wenn es Unfrieden bringt, soll es Unfrieden bringen. Und wenn es uns das Leben kostet, soll es uns das Leben kosten. Aber Kompromiss ist mit uns nicht mehr zu machen. Gott schenke uns diese Gnade. Amen.